Vom Portal des Palas aus bewunderte der kleine Markus die Stille über dem Hof. Zu seiner Rechten, hinter den hohen Steinwällen mit den Wehrgängen aus Holz, waren Ställe für Pferde und Kühe untergebracht. Darüber hatte man die Behausungen der niederen Dienerschaft gebaut. Zu seiner Linken konnte der Junge die kleineren Ställe für Schweine, Hühner und Kaninchen sehen. Vor sich sah er das große, zweiflügelige Tor und den Burgfried, von dem aus man bis weit hinten ins Tal Rheinwahl blicken konnte. Wie immer am Tag war das Tor offen. »Komm, wir spielen Verstecken«, sagte Eilika, die nachgekommen war. Der Junge aß den Apfelkuchen auf und mit der Fleischpastete in der Hand machte er die ersten Schritte im Schnee. Als er die Mitte des Hofes erreicht hatte, drehte er sich um. Eilika wandte ihm den Rücken zu. Der Junge beobachtete sie noch einen Moment, um sicherzugehen, dass sie nicht schummelte. Dann drehte er sich wieder um zum großen Tor. Direkt daneben hatte man ein Gebäude aus Stein mit 4 Räumen errichtet, das den Wachen der Burg als Unterkunft diente. Er ging darauf zu und spähte vorsichtig hinein. Er hatte schon öfter versucht, sich dort zu verstecken, aber die Männer hatten ihm immer den Zutritt verwehrt. An diesem Morgen jedoch erlebte der Junge eine Überraschung. Die diensthabenden Wachen saßen im vorderen Raum am Tisch und schliefen. Aus einer umgekippten Flasche tropfte Wein auf den Boden. Rasch blickte der Junge zu Eilika, die ihm immer noch den Rücken zuwandte. Diesmal würde er es schaffen, sich in die Wachstube zu schleichen. Mit einem Grinsen schickte er sich an, den Raum zu betreten. »Weißt du nicht, dass man hier nicht rein darf?« sagte jemand hinter ihm. Erschrocken fuhr der Junge herum. Vor ihm stand ein Mädchen, ungefähr in seinem Alter. Ihr Gesicht war schmutzig und ihr hellblondes Haar kurz geschnitten. Er kannte das Mädchen. Sie hieß Eloisa und war die Tochter von Agnete Wedon, der Frau, die die Kinder zur Welt brachte. Diesen Anblick würde er niemals mehr vergessen. Der Junge starrte Eloisa an. »Ich bin der Erbprinz und kann tun, was ich will. Pass auf, was du zu mir sagst, sonst lasse ich dich auspeitschen.« Eloisa wirkte kein bisschen eingeschüchtert. »Es stimmt nicht, dass du tun kannst, was du willst«, widersprach sie. »Da darfst nicht einmal du rein. Und ich habe gesehen, wie sie dich fortgejagt haben. Du bist dumm und ungezogen. Hast du verstanden, dass ich dich auspeitschen lasse, wenn du mich nicht in Ruhe lässt?« Das Mädchen nickte, doch sie wich nicht zurück. Ihre blauen Augen waren unablässig auf die Hirschpastete in Markus' Hand gerichtet. »Verschwinde«, sagte der Junge und sah besorgt zu Eilika. »Gibst du mir ein Stück ab?« fragte Eloisa. »Ich hab Hunger.« »Gehst du, wenn ich dir die Pastete gebe?« »Ja. Wenn du erzählst, dass ich mich hier versteckt habe, lasse ich dir den Kopf abschneiden. Schwöre es.« »Ich schwöre. Weißt du, dein Kinderkram ist mir ohnehin egal.« Markus reichte ihr die Pastete. Eloisa packte sie gierig, stopfte sich ein großes Stück davon in den Mund und ging weg. Markus blieb in der Tür stehen und beobachtete sie verstohlen. Er sah, dass Eilika das Mädchen bemerkt hatte und auch die Pastete. Seine Kinderfrau ging zu ihr und fragte sie etwas. Bestimmt erkundigte sie sich danach, woher sie die hatte. Markus glaubte sich schon verraten, doch dann sah er, wie Eloisa auf die Pferdeställe deutete und Eilika in diese Richtung rannte. Das Mädchen wandte sich rasch um, in der Gewissheit, dass Markus sie beobachtete und streckte ihm die Zunge heraus. Markus lachte. Dann betrat er den vorderen Raum des Wachlokals. Die Wachen schliefen immer noch, doch dem Jungen fiel nicht auf, wie merkwürdig das war. Zufrieden lächelnd machte er sich auf die Suche nach einem Versteck und durchquerte die Räume des Gebäudes. Dabei stieß er auf weitere Wachen, die tief und fest schliefen. Erst Jahre später sollte er sich fragen, warum ihn das nicht beunruhigt hatte. Und ob er dann etwas hätte ändern können. Doch an jenem Tag dachte er nur daran, dass Eilika ihn nicht finden sollte. Im letzten Raum entdeckte er unten an der hintersten Wand eine kleine dunkle Nische, die von einem Stuhl verdeckt wurde. Er schob den Stuhl beiseite, kroch in die Nische und zog den Stuhl wieder vor die Öffnung. Vor ihm ging es weiter, und er stellte fest, dass es sich um einen kurzen Gang handelte, der zum Ziegenpferch führte. Doch dort kam man nicht hinaus, denn man hatte den Durchschlupf zugemauert. Es gab nur ein kleines Loch zwischen den Steinen, durch das er Aelika beobachten konnte, die ihn suchte. Außerdem sah er die Pferdeknechte, die die Ställe ausmisteten, und Köchinnen, die die Eier einsammelten. Der Junge setzte sich auf den Boden. Plötzlich kam es ihm vor, als würde der Boden erzittern. Ja, das war ein Beben. Es wurde stärker und rückte immer näher. Erneut schaute er durch die Öffnung. Er sah, wie der Schmied angstvoll die Augen aufriss und wie zwei Dienerinnen die Bierkrüge fallen ließen, die sie trugen. Er sah eine Köchin, die hastig auf den Palast zurannte und die Stallknechte, die mit ihren Schaufeln voller Pferdemist mitten in der Luft innehielten. Und dann, als dieses Beben sich als das Herangaloppieren von 20 Streitrossen herausstellte, sah der Erbprinz, wie ein Haufen Räuber mit drohend geschwungenen Schwertern in den Burghof eindrang. Als erster starb der Gehilfe des Schmieds. Die Klinge eines Räubers durchbohrte ihn. Die Leiche wurde von der Heftigkeit des Hiebes und dem Schwung des Pferdes in die Luft geschleudert und fiel merkwürdig verdreht wie eine Puppe zu Boden. Fortan sollte Schnee für den Jungen nie mehr weiß sein. Die Männer schlugen erbarmungslos zu. Die Köchin stürzte zu Boden, ehe sie den Palas erreichen konnte, von einem Schwerthieb in den Rücken getroffen. Als nächstes fielen die zwei Dienerinnen, eine wurde von einem Schwert durchbohrt, die andere endete unter den Hufen der Pferde. Die Stallknechte sackten im Pferdemist zusammen, und dann beobachtete Markus, wie ein Schwert auf den Schmied niederfuhr und ihm den rechten Arm abtrennte. Der Räuber, der den Hieb ausgeführt hatte, lachte dreckig und spaltete dem Mann mit der Axt den Kopf. »Aelika«, flüsterte der Junge ängstlich. Als hätte sie ihn gehört, lief die Kinderfrau aufgescheucht durch den Hof und rief laut, »Markus, bleib, wo du bist! Markus! Ma...« Dann sah der Junge, wie Aelika gleichsam vom Boden hochgehoben wurde, während die Spitze eines Schwertes vorn aus ihrer Brust ragte. Der Räuber stützte sich vom Sattel seines Pferdes aus mit dem Fuß an ihrer Schulter ab und zog sein Breitschwert aus ihr heraus. Aelika fiel mit dem Gesicht nach vorn in den Schnee und rührte sich nicht mehr. Dann drängten sich die Ziegen im Pferch vor der Wand zusammen und versperrten Markus die Sicht. Als die Tiere wieder auseinanderliefen, sah er viele weitere Leichen. Männer, Frauen und Kinder. Und mitten im Burghof sah er seinen Vater, der einem Räuber mit einem Schwerthieb die Kehle durchschnitt. Auch der Hauptmann der Wachen schlug sich tapfer, doch es waren nur noch sie beide übrig. Kurz darauf waren 5 Räuber tot. Aber auch der Hauptmann. »Du wirst im Blut leben, genau wie ich und alle unsere Vorfahren. Das ist unser Schicksal und unser Fluch«, hatte der Vater ihm gesagt. Und jetzt begriff der kleine Markus, was diese Worte und die Bemerkung über Wölfe wirklich bedeuteten. Und er sah, was für ein großartiger Krieger sein Vater war. Er würde sie retten. Im gleichen Moment wurde der Fürst von einem Hieb in die Brust getroffen. Er schwankte, doch er kämpfte weiter. Der Junge beobachtete, wie sein Vater hinter einer Übermacht an Feinden verschwand. Als die Kämpfenden schließlich voneinander abließen, lagen 3 Räuber tot auf dem Boden. Der Fürst von Saxia war auf die Knie gesunken und stützte sich auf sein Schwert wie ein alter Mann auf seinen Stock. Einer der Räuber, wahrscheinlich ihr Anführer, näherte sich ihm mit langsamen Schritten. Der Fürst sah furchtlos zu ihm auf und spuckte ihn an. Der Räuber grinste höhnisch. Dann gab er einem seiner Männer ein Zeichen. Der schleppte eine aufgelöste Frau herbei, deren Gesicht vor Kummer verzerrt war. Sie umklammerte ihr Neugeborenes, das schlaff wie eine Lumpenpuppe in ihrem Arm lag. Eine rote Puppe. »Mutter«, flüsterte der Junge. Der Anführer der Schurken packte die Fürstin. Brutal riss er ihr das Gewand herunter, entblößte ihre Brüste und knetete sie. Der Fürst versuchte aufzustehen, doch aus den zahllosen Wunden, die seinen Körper übersäten, strömte das Blut. Die Schurken, die ihn umringten, lachten. Da griff der Fürst nach dem Dolch in seinem Gürtel und warf ihn seiner Frau zu. Die Fürstin sah ihren Ehemann an. Daraufhin stieß sie sich den Dolch ins Herz und fiel zu Boden. Der Junge sah, wie Tränen über das Gesicht des Vaters liefen, als seine Frau starb. Und wie der Anführer der Räuber dem Vater den Kopf abschlug. Der Junge kroch in den Gang zurück. Er hatte nur einen Gedanken: Flucht. Doch als er das Ende des Ganges erreichte, sah er, wie die Räuber die schlafenden Männer mit ihren Schwertern durchbohrten. »Der Kräutermönch hatte recht. Dieses Schlafmittel ist wirklich stark«, sagte einer von ihnen zu dem Anführer, der jetzt den Raum betrat. Einer der Männer kam herein und zerrte ein Mädchen hinter sich her, das weinte und schrie. Der Junge kannte sie. Es war eine der Wäscherinnen. Zwei Männer rissen der Wäscherin die Kleider vom Leib, dann warfen sie sie auf ein Strohlager. Das Mädchen weinte und flehte um Gnade, doch der Anführer stieg auf sie und vergewaltigte sie brutal. Als der Anführer mit ihr fertig war, stand er auf und sagte zu einem seiner Männer: »Sie gehört dir, wenn du willst.« »Nein, ich habe mich schon draußen bedient«, erwiderte der grinsend. »Na, dann hat dein Jammern jetzt ein Ende«, sagte der Anführer zu der jungen Wäscherin, hob sein Schwert und tötete sie. Der Junge war wie versteinert. »Alle sind tot, Agomar«, sagte einer der Männer, der gerade hereinkam, zu seinem Anführer. »Habt ihr den kleinen Prinzen gefunden?«, fragte Agomar. »Nein, dann sind noch nicht alle tot, du Trottel. Findet und tötet ihn. Der Herr von Oesternich hat Befehl gegeben, niemanden am Leben zu lassen. Vor allem niemanden aus dem Fürstenhaus Saxia, ihr Idioten!« Dem Jungen drehte sich der Magen um. Schnell wich er wieder zurück. Unterwegs erbrach er den Kuchen. Dann kroch er bis zum vermauerten Zugang beim Gehege und spähte durch die Lücke nach draußen. Der Schnee im Hof glänzte rot wie ein Teppich, auf dem Dutzende von Männern, Frauen und Kindern zu schlafen schienen. Einigen fehlten die Köpfe, anderen die Arme. Die jungen Frauen waren alle nackt. Die Räuber verteilten sich über die Burg und verschwanden in den Gebäuden. Schließlich kamen sie in der Mitte des Hofes zusammen. »Wir können ihn nicht finden«, verkündete einer der Männer. Agomar, ein Mann mit rötlichem Haar und Bart und schwarzen Augen, hob die rechte Hand, an der der kleine Finger fehlte. »Treibt das Vieh aus den Ställen! Brennt alles nieder«, rief er. »Dann wird das Prinzchen eben geröstet. Wenn ihr ihn nicht findet, finden ihn die Flammen der Hölle.« Der kleine Markus sah, wie die Räuber alles Vieh hinaustrieben. Dann flogen Dutzende Fackeln in den Palas, in die Ställe, auf die Dächer der Gesindehäuser. Und sofort schlugen die Flammen überall hoch. »Raus hier«, befahl Agomar, »und verrammelt das Tor hinter euch!« Er sprang auf sein Pferd, ließ es hochsteigen und schrie laut: »Leb wohl, kleiner Prinz!« Dann galoppierte er höhnisch lachend aus der Burg. Der Junge hörte, wie die Torflügel geschlossen wurden. Er kroch zum Wachlokal, um einen Fluchtweg zu finden, doch kaum hatte er den Raum erreicht, schlug ihm eine unerträgliche Hitze entgegen. Die Strohlager der Wachen und das Holzdach standen in Flammen. Der Junge hustete, er bekam kaum noch Luft. Auf allen Vieren kroch er zurück. Durch die Lücke in der Mauer sah er, dass überall Flammen hochschlugen. Er saß in der Falle und wusste, dass er sterben würde.
»Da bist du ja! Ich habe dich gefunden!« rief eine Stimme.
Der Junge wandte sich erschrocken um. Ein blaues Auge spähte durch die Mauerlücke. Der Junge sah noch, wie ein Stein in der Mauer sich nach drinnen schob. Dann verlor er das Bewusstsein.